Guten Morgen. Ja, ein Präludiumlieder haben wir gesungen, Herr, wie habe ich's gut. Und tatsächlich, als Christen leben wir täglich und reichlich von der Vergebung der Sünden, von der Gnade Gottes. Ich glaube, kein Atemzug könnten wir tun und keinen Schritt gehen. Etwas planen, Ziele festlegen, würde uns ziemlich schwer fallen, wenn wir nicht wüssten, dass Gott uns täglich immer wieder neu all unsere Vergehen und unsere Versäumnisse vergeben würde. Wir leben einzig und allein von der Gnade Gottes. Wir leben davon, dass es bei Gott immer wieder und wieder die Chance gibt oder den neuen Anfang gibt. Gottes Liebe ist unendlich groß und denn schließlich opferte Gott seinen einzigen Sohn aus Liebe zu uns, damit wir schuldfrei werden können. Ich lese einen Text aus dem Evangelium von Matthäus 18, die Verse 23 bis 31 nach der Übersetzung Neues Leben. Deshalb kann man das Himmelreich mit einem König vergleichen, der beschlossen hatte, mit seinen Bediensteten, die von ihm Geld geliehen hatten, abzurechnen. Unter ihnen war auch einer, der ihm sehr viel Geld schuldete. Da er nicht bezahlen konnte, befahl der König das Folgende: Er, seine Frau, seine Kinder und alles, was er besaß, sollten verkauft werden, um damit seine Schuld zu begleichen. Doch der Mann fiel vor ihm nieder und bat ihn: Herr, hab doch Geduld mit mir, ich werde auch alles bezahlen. Da hatte der König Mitleid mit ihm, ließ ihn frei und erließ ihm seine Schulden. Doch sobald der Mann frei war, ging er zu einem anderen Diener, der ihm eine kleine Summe schuldete, packte ihn am Kragen und verlangte, dass er auf der Stelle alles bezahlen sollte. Der Diener fiel vor ihm nieder und bat ihn um einen kurzen Aufschub. Hab doch Geduld mit mir, ich werde auch alles bezahlen. Doch der Mann war nicht bereit zu warten. Er ließ ihn verhaften und einsperren, so lange, bis dieser seine Schuld bezahlt hätte. Als andere Diener das sahen, waren sie empört. Sie gingen zum König und erzählten ihm, was vorgefallen ist. Der König in diesem Gleichnis steht für Gott. Gott, der gerne und reichlich vergibt. Der hartherzige Diener steht für den Menschen, der gerne die Sündenvergebung von Gott in Anspruch nimmt, selbst aber kleinlich und geizig ist und bleibt. Jesus möchte mit diesem Gleichnis zeigen, wenn du in Anspruch genommen hast, die Vergebung und damit die Errettung in Anspruch nimmst, dann hast du eine Verantwortung, dementsprechend zu leben und zu handeln. Von Gott gnädig und vorbehaltlos angenommen zu sein. Wer dieses erfahren hat, der wird in seinem ganzen Leben Tag für Tag immer wieder von der neu erfahrenen Gnade Gottes geprägt. Natürlich darf ich zu Gott wiederkommen. Natürlich, jeden Tag, jede Stunde, immer wieder und manchmal auch mit derselben Sünde. Und ich werde angenommen. Gott vergibt bedingungslos. Er handelt eigentlich total anders. Anders, als wir uns das vorstellen. Denn in unseren Augen ist es vielleicht unlogisch, jedenfalls das Vergeben und Gewährung täglich einer neuen Chance. Und Neuanfang und Neubeginn. Aber Gott steht zu seinem Wort, das er seinen Menschen versprochen hat. Vergebung ist ein zentraler Bestandteil der Nachfolge Jesu. Es wäre heuchlerisch, die Errettung in Anspruch zu nehmen, und so bleiben wollen, wie man war. Sich nicht zu verändern wollen. Dietrich Bonhoeffer nannte es mal billige Gnade. Er nannte es Rechtfertigung der Sünde und nicht des Sünders. Rechtfertigung und Heiligung sind zwei untrennbare Bestandteile der Nachfolge. Gnade ist ein wunderbares Geschenk von Gott. Jesus hat dafür den Preis voll bezahlt. Es hat ihm sein Leben gekostet. Wie lebst du mit diesem Geschenk? Wie gehst du damit um? Ist es dir etwas wert? Oder lebst du dein altes Leben einfach so weiter? Es gibt genug Bibelstellen, die meine Beziehung zu Gott ziemlich gründlich durchleuchten. Und ich muss gestehen, sowas kann einem ziemlich große Angst machen. Aber das ist nicht das Ziel der Bibel, dass wir Angst bekommen, sondern dass wir durch diese Aussage eine Warnung deutlich wahrnehmen. Warnung davor, mit der Sünde leichtfertig umzugehen, weil sie mich ganz unbemerkt von Jesus wegziehen kann. Ich möchte gerne auf die Geschichte, die wohl vielen bekannt ist, aus der Schöpfungsgeschichte Anfang der Bibel zurückgreifen. Kain und Abel. Die beiden Brüder brachten Gott vom Ertrag ihrer Arbeit ein Opfer. Der Abel war ein Schäfer und darum opferte er etwas von den Erstgeborenen seiner Herde. Kain war ein Ackerbauer, darum opferte er etwas von den Erstlingen seines Getreides. Doch Gott sah das Opfer von Abel gnädig an, das von Kain dagegen nicht. Und aus dem Text ist nicht ersichtlich, warum Gott so gehandelt hat, warum Gott ein Opfer angesehen hat und das andere nicht. Bevor aber der Brudermord geschieht, gibt Gott dem Kain eine Chance, es nicht zu tun, nicht so zu handeln. Er sagt ihm, wenn du fromm bist, dann kannst du den Blick frei erheben. Fromm sein. Kennt ihr das Kindergebet oder vielleicht haben eure Eltern es auch in eurer Kindheit gelehrt? Lieber Gott, komm und mach mich fromm, dass ich in den Himmel komme. Es ist von Anfang an versuchen, auch wir als Eltern, unseren Kindern diese richtige Grundstein zu legen, dieses gutes Streben. Welche Kriterien muss ich dann erfüllen, um fromm zu gelten? Muss ich fehlerfrei sein, fehlerfrei leben, jeden Gottesdienst, jede Attraktion, jede Gruppenstunde besuchen? Ehrlich gesagt glaube ich, dass ein frommer Mann, es ist kein Heiliger, kein Übermensch, sondern einer, der versucht, das Leben aus der Liebe heraus zu leben. Die Sünde lauert vor der Lebenstür, aber Gott sagt uns, dass sie besiegt, überwunden werden kann. Du aber herrsche über sie, sagt Gott. Wenn ich ehrlich sein muss, dann muss ich sagen, das ist leichter gesagt als getan. Fällt uns nämlich oft sehr schwer. Und wenn wir handeln, so wie Kain, oft mehr als es uns selbst lieb ist. Trotz Gottes Warnungen. Wir öffnen die Tür und lassen die Sünde über uns herrschen. Vielleicht auch darum, weil wir sie nicht so ernst nehmen oder nicht ernst genug. Wer Sünde überwinden will, muss sie ernst nehmen. Eher Schönreden und Schweigen entwickelt sich in unserer Gesellschaft, auch nicht selten in den Gemeinden, zur Regel. Man will ja niemandem wehtun, aber so lassen sich Beziehungsstörungen und Sünden noch kaum überwinden. Bei eigenen Gefährdungen und Verfehlungen, manchmal auch die der anderen vielleicht wahrzunehmen, das ist der erste Schritt zur Überwindung. Ich möchte nicht, dass Sie mich falsch verstehen. Nicht in den Sünden rumwühlen. Nicht so lange danach suchen, bis ich eine gefunden bei sich oder bei einem anderen. Nein, das habe ich nicht gemeint. Die sündige Lebensweise wird beim Namen genannt und verurteilt. Gottes Wort und Gebot wird nicht zeitgemäß verändert. Der Sünder wird nicht hingerichtet, sondern auf die Liebe Gottes ausgerichtet. So wie Jesus es tat mit der Ehebrecherin. Wenn ich kein Sündenbewusstsein habe, kann ich auch keine Sünde überwinden. Auch wenn wir uns zu Jesus bekennen, werden die Angriffe und Versuchungen in unserem Leben nicht aufhören. Das können wir ganz deutlich sehen, als Jesus versucht wurde. Der Satan hat keinen Rückzieher gemacht, auch Jesus zu versuchen. Der Apostel Paulus beschreibt es so: Denn das Gute, das ich will, das tue ich nicht, sondern das Böse, das ich nicht will, das tue ich. Ich glaube, dass die Bibel mit dem Wort sündigen den Vorgang meint, indem ich mich dem Einfluss Gottes entziehe, mich über sein Wort und Gebote hinwegsetze, sozusagen ihm den Rücken kehre und mir überhaupt nichts reinreden lasse. Was passiert denn, wenn ich merke, ich habe gesündigt? Muss es bereinigt werden? Muss ich Buße tun? Oder geht es auch einfach so? Im Kolosserbrief lesen wir, dass Gott uns in Jesus Christus lebendig gemacht hat, indem er uns alle Übertretungen vergab. Dieses Wort vergab ist eine Vergangenheitsform und deutet auf eine vollendete Tat, eine vollendete Handlung. Die vollendete Handlung ist die Vergebung aller Sünden, was sogar die zukünftigen Sünden betrifft. Denn zu dem Zeitpunkt, wo Jesus am Kreuz für die Sünden aller Menschen gestorben ist, für alle Sünden, waren alle Sünden, die die Menschen noch begehen werden, in der Zukunft. Auch in dem Hebräerbrief 10, Vers 17 lese ich: Ich will nie mehr an eure Sünden und an ihre bösen Taten denken. Dann ist die Sache ja erledigt, oder? Aber was mache ich dann mit dem Vers 26, der weiter steht? Wir haben die Wahrheit kennengelernt. Wenn wir jetzt wieder vorsätzlich sündigen, gibt es kein Opfer mehr, um unsere Sünden gut zu machen. Ab wann und was ist dann dieses vorsätzlich? Unbewusstes Handeln ist für mich auch kein Vorsatz. Vielleicht irre ich mich auch. Aber ab dem Moment, wo ich inne werde, es war ungerecht oder unfair und ich habe es ignoriert und ignoriere weiter, wird es, denke ich, ein Vorsatz. Wenn Buße für die Christen überflüssig ist, warum erinnern und warnen Paulus, Petrus, Jakobus und andere Schreiber des Neuen Testaments immer wieder die Gemeinden davor? Außerdem, warum deckt Jesus selbst in der Offenbarung, die Kapitel 2 bis 3, die Sünden seines Volkes auf? Den Gläubigen in Ephesus sagt er, sie haben die erste Liebe verlassen. die in Pergamon, tadelt er, dass sie an Lehren, die Götzendienst und Unmoral fördern, festhalten. Die Gemeinde in Thyatira zieht er zur Rechenschaft, weil sie die Lehre von Isabel tolerieren. Warum sagt er dann zu Gläubigen in der Laodicea wegen ihres lauwarmen, trügerischen, stolzen Zustandes und die Gläubigen in Sardes, sie seien tot? Jeden von ihnen rief er zur Buße auf. Er bot ihnen Gnade an, aber warnte sie auch für den Fall, wenn sie es nicht täten. Weil wir an Jesus Tod und die Auferstehung glauben, ist der Sünde die Macht, um uns zu verdammen, für immer genommen worden. Aber sie hat noch die Macht, unsere Gemeinschaft, die Gemeinschaft eines Gläubigen mit dem himmlischen Vater zu beeinträchtigen. Die Vergebung am Kreuz sichert uns das Recht auf Vergebung und die Zugehörigkeit zu der Familie Gottes. Der Gläubige hat das Privileg, sich der Gemeinschaft mit Gott auf den christlichen Weg zu erfreuen. Aber dieses Privileg kann durch Sünde beeinträchtigt und unterbrochen werden. Diese Gemeinschaft hängt von einem wahrhaftigen Wandel im Lichte und im Worte Gottes und hängt von Gottes Willen ab. Wenn wir im Lichte wandeln, wird die Sünde offenbar. Und wenn Gott diese Sünde in uns ins Bewusstsein bringt und unser Gewissen überführt, können wir die Wahrheit über unsere Sünden abstreiten oder sie Gott bekennen. In 1. Johannes 1, Vers 9 lesen wir, wenn wir aber unsere Sünden bekennen, so ist er treu und gerecht, dass er uns die Sünden vergibt und uns reinigt von aller Ungerechtigkeit. Auf unser ehrliches Bekenntnis hin vergibt Gott, weil er seine Zusage an seine Kinder treu ist. Außerdem ist er gerecht, weil er die Bezahlung seines Sohnes für die Sünden akzeptiert hat. Weil Gott treu und gerecht ist, stellt unser Bekenntnis die Gemeinschaft mit Gott wieder her. Dieses Wort richtet Johannes an diejenigen, die errettet sind. Und darum schreibt er auch, wenn wir. Er schreibt nicht, wenn ihr. Er schließt sich genauso ein. Als Jesus seinen Jüngern die Füße gewaschen hat, versuchte Petrus, das abzulehnen. Jesus antwortete, wer gebadet ist, hat es nicht nötig, gewaschen zu werden. Ausgenommen die Füße, sondern er ist ganz rein. Das Waschen der Füße symbolisiert die Notwendigkeit der Vergebung und der Reinigung von Sünden dar, die man als Christ begeht. Im Vater unser lehrt Jesus die Jünger zu beten und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben. Durch diese Bitte wird die Verbindung nach oben zu Gott und nach rechts und links zu unseren Mitmenschen bereinigt. So wie das Kreuz von Golgatha es auch tut. Ohne Zweifel haben Gläubige von Gott die sichere Zusage der Vergebung all ihrer Sünden, weil Jesus am Kreuz für sie gestorben ist und für die Sünden bezahlt hat. Sünden, die nach der Rechtfertigung begangen werden, beeinträchtigen aber die Freude des Gläubigen an der Gemeinschaft mit Gott. Um die Freude an der Gemeinschaft wiederherzustellen, wird der Gläubige gelehrt, Gott die Sünden zu bekennen, die sie ihm vergeben und von Schuld seine Sünden reinigen wird. Viele kennen ja die Geschichte von dem verlorenen Sohn. Ich möchte es versuchen, auf der Grundbasis zu verdeutlichen, was ich meine. Wenn ein Sohn seinen Vater kränkt, kann der Vater sich bereit erklären, den Schmerz der Kränkung zu tragen und den Sohn vergeben. Dem Sohn ist in den Augen des Vaters schon vergeben. Allerdings, um die Vergebung des Vaters vollkommen zu erfahren und sich der Gemeinschaft mit dem Vater zu erfreuen und der Beziehung, muss der Sohn seine Kränkung dem Vater gegenüber zugeben oder bekennen. Sonst wird die Beziehung niemals rein. Gott ist unser himmlischer Vater. Er ist ein Gott der Liebe und der Gnade, der immer die Gemeinschaft mit denen wiederherstellen will, die ihn darum bitten, die nach der Vergebung ihrer Sünden streben. Wenn wir aber die Gnade Gottes durch unser Verhalten billig machen, setzen wir das herunter, was Jesus für uns auf sich genommen hat. Gnade ist das Wertvollste, was wir haben können. Ich werde erlöst, weil Gott durch Jesus Christus mir alle meine Sünden, die ich zu ihm bringe, vergibt und mein Gewissen reinwäscht und die Freude der Gemeinschaft mir aufs Neue wieder schenkt. Amen.